Die Gelenke tun weh, die Muskeln tun weh.
Diese Triathleten, diese Monster.
Im Training muss man sich sehr oft quälen.
Brot und Nudeln sind Industriemüll.
Das ist mehr oder weniger eine unsinnige Anweisung.
Nach 12 Stunden ist keine sportliche Betätigung mehr gesund.
150 Spritzen neben die Achillessehne.
Notfalls bricht halt das Bein.
Wann hört Sport auf, Spaß zu machen?
Wann hört Sport auf, Spaß zu machen?
Rote Rose? Bist du Lena?
Ja, dann bist du Tom.
Ja?
Setz dich doch.
Entschuldige, dass ich etwas zu spät bin, aber ich war noch beim Training.
Kein Problem, ich habe mir schon einen Kaffee bestellt. Du hast Training gesagt, was trainierst du denn?
Ja, ich war noch im Fußballtraining, heute ist Montag und da habe ich immer Fußballtraining. Aber auch sonst mache ich noch sehr viel Sport. Also mittwochs habe ich immer Tischtennistraining. Und mindestens 2-mal die Woche gehe ich noch joggen.
Guten Abend. Darf ich Ihnen die Karte bringen?
Im Moment noch nicht, aber bringen Sie mir bitte ein kleines Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne bitte.
Sehr gerne, kommt sofort.
Lena, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Treibst du auch Sport?
Nein. Lass mich bloß mit dem Thema Sport in Ruhe. Da will ich gar nicht weiter drüber reden.
Ach komm, stell dich nicht so. Erzähl doch.
Weißt du, ich hatte eine schlimme Sportverletzung. Ich musste sogar ins Krankenhaus und operiert werden.
Heute spreche ich mit dem Sportmediziner Dr. Ferschl, der mit einer Weite von über 8 Metern beim Weitsprung früher selbst zu den besten Sportlern gehörte. Was sehen Sie bei Hobbysportlern für Probleme?
Was mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass sehr viele Hobbysportler plötzlich anfangen, sehr intensiv zu joggen, ohne sich vorher einer eingehenden Untersuchung unterzogen zu haben, also schon mit Knorpelschäden und gewissen Gelenkverschleißen da antreten, die sich darunter noch verschlimmern. Und das halte ich schon für relativ bedenklich.
Was macht dir für Sie den Spaß am Sport aus?
Sport hat für mich deswegen Spaß gemacht, weil man nirgendwo sonst, finde ich, so intensive Erlebnisse hat, ob das jetzt freudige sind oder auch mal nicht so freudige, wenn man verliert.
Und wie sah es mit dem Training aus?
Im Training muss man sich ab einem gewissen Leistungsniveau sehr oft quälen. Dann macht es nicht immer unbedingt Spaß, aber man opfert es dann quasi dem höheren Ziel.
Gab es dann dennoch einen Zeitpunkt, wo Ihnen der Sport keinen Spaß machte?
Eine Zeit, wo es mir überhaupt keinen Spaß machte mehr, das war kurz bevor ich aufhörte, wo dann so eine chronische Achillessehnenverletzung so intensiv behandelt werden musste. Und dann habe ich Wettkämpfe verloren, die ich normalerweise nie verlieren würde, und dann habe ich aufgehört.
Welche Sportarten haben ein besonders hohes Verletzungsrisiko?
Mit der Gefährlichkeit von Verletzungen ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es eigentlich aber ziemlich genaue Statistiken, wobei man da überraschenderweise Sportarten findet, die man so nicht so vermuten würde da. An erster Stelle fällt mir jetzt zum Beispiel das Reiten ein. Da passiert zwar nicht so sehr viel, aber es passieren sehr schwerwiegende Unfälle.
Schwerwiegende Unfälle, die nicht selten im Krankenhaus enden. Die Zahlen geben Herrn Ferschl recht. Fast jeder 4. Reitunfall führt zu einem Krankenhausaufenthalt. Damit ist Reiten die Sportart mit der höchsten Rate an Verletzungen, die zu einer stationären Aufnahme führen. Der Großteil, nämlich ein Drittel aller Sportverletzungen, ereignet sich jedoch beim Fußballspielen. Allgemein sind Sportler sehr verletzungsgefährdet, denn 4 von 10 Verletzungen, die sich täglich in Deutschland ereignen, treten beim Sport auf.
Thank you.
befinde mich an diesem sonnigen Sonntagnachmittag hier im Kreiskrankenhaus in Roth in der Notaufnahme. Endlose PVC-Gänge liegen vor mir. Der Duft von Desinfektionsmitteln steigt mir in die Nase. Aus einem Zimmer höre ich ein stereotypes Piepen. Ärzte in grünen Mänteln eilen hektisch um mich herum. Eine Tür öffnet sich. Zwei Sanitäter begleiten eine Frau. Ihr Arm ist mit einem Stofftuch notdürftig verbunden.
Also wir sind heute mit der Familie Fahrrad gefahren und meine Tochter und ich sind zusammengestoßen und dann bin ich runtergeflogen vom Fahrrad.
Das Ergebnis dieses Unfalls war?
Ja, dass ich halt meine Hand prellt habe und dann hier ins Krankenhaus ab müssen.
Und jetzt sehe ich auch schon den nächsten Verletzten. Er wird auf mich zugeschoben.
Ja, beim Fußball bin ich halt beim Zweikampf blöd hingefallen und habe mal den Arm in die Seite gerammt und halt eine innere Prellung zugezogen.
Die Szenerie beruhigt sich. Ein Arzt setzt sich an einen Computer, ein anderer geht in den Speiseraum. Und auch die Schwestern gönnen sich eine kurze Verschnaufpause. Doch kaum ist der Kaffee aufgesetzt, höre ich schon wieder die Tür zur Notaufnahme aufgehen. Ein junger Mann kommt herein. Er hält seinen Gipsarm umklammert. Ich frage mich, wie das wohl passiert ist.
Und zwar, es war beim Fußballspielen. Ich bin einfach hingefallen und auf einmal war mein Arm ab, war ziemlich schief. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden und da erst mal 20 Minuten warten in der Notaufnahme. Und dann bin ich auf meine Station gewiesen worden und am nächsten Tag Narkose, Schmerzmittel und dann ab in OP.
Nun frage ich mich, ob er nach dieser Verletzung das Fußballspielen aufhören wird.
Nö, eigentlich nicht. Also ich denke, mein Gott, es passiert auch die Profis, dass die ziemlich oft verletzt sind. Das war die zweite Ampel, wo ich gehabt habe und denke, da kann man auf alle Fälle weiterspielen.
Ihr stilles Wasser. Bitte sehr. Möchten Sie nun die Karte?
Ja, jetzt gerne. Oder, Lena?
Ja, natürlich.
Gut, einen Moment bitte.
Weißt du, durch meine Verletzung damals ist mir einfach klar geworden, wie gefährlich Sport ist.
Ja, Sport ist sicherlich gefährlich. Aber ich finde, dass Sport nur dann wirklich gefährlich ist, wenn man ihn falsch betreibt. Also, man sollte eben auf seine Grenzen achten.
Wie soll ich das jetzt verstehen? Welche Grenzen meinst du?
Naja, pass mal auf. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Wenn dir was wehtut, dann merkst du doch, dass du aufhören musst. Also weist dich sozusagen dein Körper in deine Grenzen.
Ach so.
Karte.
Danke.
Dankeschön.
Dr. Ulrich Strunz. Dieser Name dürfte nicht nur zahlreichen Sportbegeisterten ein Begriff sein, sondern auch denjenigen unter ihnen, die eher zur gemütlichen Fraktion gehören. Der Fitnesspapst aus Mittelfranken begann im Alter von 45 Jahren mit dem Laufen und fand es anfangs schrecklich. Bis heute hat sich Dr. Strunz vor allem durch sein Forever Young-Programm und durch weltweite Triathlon-Erfolge einen Namen gemacht. Dennoch ist er aufgrund seiner Einstellung bei vielen Leuten umstritten und hat trotz seiner unglaublichen Forever Young-Anhängerschaft einige Gegner.
Inzwischen habe ich 19 Ironman hinter mir und 2 Ultraman Hawaii. Das sind fürchterliche Wettkämpfe.
Trotz all dieser körperlichen Belastung sowie der gesamten Anstrengung sieht sich Dr. Strunz noch lange nicht am Ende seiner sportlichen Karriere. Ganz im Gegenteil.
Mit 100 werde ich ja in Hawaii wieder diesen Ironman mitmachen. Ich werde über die Ziellinie wanken, gebe ich gerne zu, aber hinter mir kommen noch ein paar. Und dann drehe ich mich um. Und dann drehe ich denen eine Nase und sage Age. Und auf diesen Moment warte ich. Das ist mein Lebenstraum. Mit 100 das zu schaffen, dann weiß ich, ich werde auch die 110 noch schaffen.
Viele Leute fragen sich, wie ein Mann von mittlerweile 61 Jahren solch einen kräftezehrenden Triathlon durchhält, obwohl er die Wettkämpfe selbst als fürchterlich bezeichnet.
So wie ich ihn mache, ist er vielleicht erträglich. Also gesund sage ich jetzt nicht. Aber Sie ahnen, dass ich den anders laufe. Dass ich mit Pulsuhr, das heißt niemals Laktat über 4, niemals sauer werde. Ich strenge mich niemals an, heißt das auf gut Deutsch. Das kann man sehen in den Filmen. Ich lache immer so komisch. Ich freue mich halt einfach.
Anscheinend empfindet Dr. Strunz diese Freude beim Laufen tatsächlich, denn er sieht seinen Sport nicht als Belastung an, sondern eher als eine Möglichkeit, an seine Grenzen zu gehen. Dennoch hat es im Leben des Extremsportlers bereits einen Zeitpunkt gegeben, an dem sein Körper nicht mehr imstande war, richtig zu funktionieren, weshalb Dr. Strunz einen Wettkampf beenden musste.
Einmal habe ich einen Wettkampf aufgehört, da ging es halt nicht mehr, ne? Da wurde ich nebulös, da habe ich 11 Kilo Gewicht verloren in 24 Stunden. Ich kenne diese Grenze, ich habe sie erlebt und dann hört der Körper auf.
Diese Erfahrung hat Dr. Strunz gezeigt, dass sein eigener Körper auf ihn aufpasst und seine eigenen Grenzen nicht überschreitet. Gemäß Dr. Strunz ist es also nicht möglich, sich bis zur Bewusstlosigkeit zu verausgaben, ohne dass der Körper vorher Alarm schlägt, indem er langsamer wird.
Der Körper schützt sich. Notfalls bricht halt das Bein, dass jeder Mensch, wenn es ihm zu weh tut, aufhört. So einfach ist das. Und das ist genau dieses Regulativ, das wir in uns haben. Und darum müssen wir darüber nicht nachdenken. Der Körper sagt dir das dann schon. Wenn es so weh tut, dass du keine Lust mehr hast, dann hörst du auf. Es ist ganz banal.
Zum krönenden Abschluss beschreibt Dr. Strunz all seine Thesen durch sein Lebensmotto.
Also lauf jeden Tag, friss Obst, meditiere. Nur das tue ich jetzt jeden Tag.
Weißt du jetzt schon, was du zu essen bestellst?
Ja, ich bestelle mir einen Salat mit Putenstreifen.
Ach, du achtest wohl auf gesunde Ernährung?
Ja, so spät abends soll man doch nicht mehr so viel essen. Also ich persönlich esse normalerweise nichts mehr nach 19 Uhr. Außer vielleicht mal einen Apfel oder sowas.
Und das hältst du durch? Ich könnte das bestimmt nicht.
Ja, meistens halte ich mich dran. Denn wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann will ich es auch erreichen. Aber ab und zu gönne ich mir dann doch mal eine Belohnung, mal ein Eis oder eine Schokolade. Oder ich gehe mal abends essen, wie heute.
Hubert Schwarz, meistens bekannt als Extremsportler. Mit 39 Jahren machte er seinen Ausdauersport zum Beruf. Er hat sich durch Wettkämpfe wie Race Across America, einem Radrennen quer durch die USA, zahlreiche Ironmans und dem Ultraman Hawaii in der ganzen Welt einen Namen gemacht. Der Grenzgänger Hubert Schwarz liebt es, seine Ideen und Träume in die Tat umzusetzen. Und Ideen hat er viele. Durch enorme Ausdauer und innere Stärke stellte er mehrere Weltrekorde auf. Doch Hubert Schwarz ist auch als Unternehmer und Motivationstrainer erfolgreich. In Seminaren, die er in vielen Ländern hält, spricht er über seine Lebensphilosophie. Mit dem Programm Power of Mind, was so viel heißt wie die Kraft des Willens, schafft er es, andere Menschen zu motivieren. Nach Hubert Schwarz müsse nämlich das Ziel im Kopf sein, denn der Horizont verheiße nur Unendlichkeit. Ich befinde mich nun im Hubert-Schwarz-Zentrum in Ungertal, um mehr über den Extremsportler zu erfahren. Herr Schwarz, inwiefern ist Sport eine psychische oder eine physische Herausforderung für Sie?
Also für mich ist es weder eine psychische noch eine physische Herausforderung, sondern es ist eher eine psychische wie physische Befriedigung, weil durch die Bewegung fühle ich mich frei, habe ich Zeit.
Wann wird Ihrer Meinung nach Sport zum Extremsport?
Ich denke, es ist sehr individuell. Es kann für jemanden, der 30 Jahre keinen Sport macht und dann 5 Kilometer am Stück laufen will, richtig extrem sein. Und meine zweite Weltumradelung, die war 25.000 Kilometer. Und das können sich wahrscheinlich die meisten Menschen nicht vorstellen, dass man 25.000 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad fahren kann. Für mich war es aber nicht mehr so extrem. Es war weitaus extremer, die Tour Race Across America. Und das war schon ziemlich am Limit.
Wie motivieren Sie sich?
Am Fahrrad, wenn ich unterwegs bin, auf der Tour, habe ich nicht das geringste Problem. Das werden auch 25.000 Kilometer sind. Das ist so kurzweilig, du erlebst jeden Tag Neues.
Bei öffentlichen Auftritten oder wenn Sie Interviews geben, haben Sie schon des Öfteren den inneren Schweinehund erwähnt. Was ist Ihr innerer Schweinehund? Wie kann man den inneren Schweinehund definieren? Und wie kann man ihn überwinden?
Der innere Schweinehund, ja, der ist schon öfters da. Der ist im Alltag da. Der innere Schweinehund ist einfach eine Herausforderung, die es gilt zu meistern. Ich schmunzel jetzt, ob das die Sahnetorte ist. Am Radl ist er ein bisschen anders. Also der innere Schweinehund natürlich, weil man müde ist, weil man leer ist. Ich habe so ein Beispiel beim Ultraman in Hawaii. Da war ich einfach am Ende. ich war fertig und musste noch einen Doppelmarathon laufen, 84 Kilometer. Und das ging am Schluss so durch diese Lavawüste, werden vielleicht 30, 35 Grad und ich musste laufen, ich konnte nämlich, ich bin zuvor schon 420 Kilometer geradelt und 10 Kilometer geschwommen. Und dann steht da so alle Meilen auf der Seite eine Versorgungscrew mit einem Sonnenschirm, so in der Hitze von Hawaii. Und steht der Stuhl und kalte Getränke und jemand, der dich massiert. Und du kannst eigentlich nicht mehr, ne? Und Körper signalisiert, bitte lass mich einen Augenblick hinhocken. Und der Kopf sagt, wenn du dich jetzt hinhockst, du stehst nicht mehr auf, ne? Das war so typisch der Kampf gegen diesen inneren Schweinehund. Wer ist stärker, der Schweinehund oder bin's ich? Solange ich das klare Ziel vor Augen hatte, war es möglich, diesen Schweinehund zu überwinden.
Und gönnen Sie sich eine Art der Belohnung, wenn Sie ein Ziel erreicht haben?
Ach ja, schon. Das ist immer ein Stück dabei, dass man sich auch während der Tour selbst überlistet und ich muss mich da nicht nur kasteien. Ich esse zum Beispiel unheimlich gern Eis. Ich weiß noch, wie wir beim Ironman in Neuseeland waren und wir haben uns, der Strunz und ich, einen riesen Eisbecher da reingehauen.
Und jetzt noch die Frage zum Schluss. Welches war Ihr schönstes sportliches Erlebnis?
Die waren alle irgendwie schön. Haben Sie schon gewählt?
Entschuldigung, Lena. Ladies first natürlich.
Also ich bekomme bitte Spaghetti di Mare, also mit Meeresfrüchten und ein Glas Weißwein dazu.
Ja, und ich bekomme bitte den Chefsalat mit Pudenstreifen und ein Viertel Frascati dazu.
Sehr wohl.
Aber einen trockenen bitte, ja?
Frascati ist trocken.
Ach so.
Na, dann essen wir jetzt beide ziemlich gesund, so spät am Abend.
Naja, ein bisschen muss man eben doch auf seine Linie achten. Auch wenn du das wirklich nicht nötig hättest.
Heute spreche ich mit Professor Dr. Dr. Manfred Krosser, dem ehemaligen Leiter der Technischen Universität München. Er beschäftigt sich mit der Analyse und den Methoden konditioneller Fähigkeiten. Sein Wirken zeigt sich in über 100 Beiträgen für Fachzeitschriften. Deutschlandweit zählt er zu den Spezialisten für Trainings- und Bewegungslehre. Herr Professor, wie kommt es, dass viele Hobbysportler mit Freizeitsport eigentlich nicht zu ihrem Wohlbefinden beitragen, sondern immer häufiger das Gegenteil erreichen?
Ja, das ist natürlich eine, ich möchte fast sagen, kritische Frage. Zum einen verstehen viele Sportler nicht, wie ihre Bewegung physikalisch, mechanisch ablaufen muss oder ablaufen soll. Zum anderen gibt es auch Übungsleiter und Trainer, die hier Defizite haben.
Welche negativen Folgen zieht dann diese falsche Ausübung des Sports nach sich?
Ja, es führt natürlich in erster Linie zu Schmerzzuständen im aktiven und passiven Bewegungsapparat. Die Gelenke tun weh, die Muskeln tun weh. Es kommt zu Verletzungen, das ist ganz logisch. Es kommt zu Muskelrissen und Ähnlichen. Außerdem sinkt natürlich aufgrund dieser Gegebenheiten sehr schnell das Wohlbefinden, sodass der Sport als solches, den sie betreiben, letztlich eben nicht die Aufgabe erfüllen kann, die er im Eigentlichen beansprucht.
Sehen Sie denn bereits enorme Defizite im Nachwuchsbereich des Hobbysports?
Sicherlich muss man zunächst einmal sagen, dass die meisten Menschen ja keine körperliche, sprich physische und auch nicht entsprechende psychische Basis haben, für Sport zu treiben. Das heißt, zum einen werden im Schulsport zu wenig Grundlagen gelegt, nach wie vor. Ich komme selbst aus dem Schulsport vor vielen Jahren und bis heute hat sich da wenig geändert. Zum zweiten verstehen natürlich die Menschen relativ wenig davon, sich eine entsprechende Basis zu schaffen. Das heißt also eine muskuläre Leistungsfähigkeit, eine stoffwechselbedingte Leistungsfähigkeit. Und nun ja, es geht halt gleich los in den Sport hinein. Und aufgrund eben gewisser, möchte ich sagen, schwacher körperlicher Bedingungen kann es dann sehr leicht zu entsprechenden Beschwerden kommen. Bedenken Sie, dass ca. 80% aller Menschen in Deutschland irgendwann einmal oder immer mit Rückenproblemen behaftet sind. Und meistens werden diese Probleme in den Sport, den Sie jetzt betreiben, mitgebracht, sodass hier natürlich eine Verstärkung entsteht. Das ist ja irgendwie logisch.
Es gibt ja die verschiedensten Gründe, Sport zu treiben. Was denken Sie, sind die Motive heutiger Hobbysportler?
Ja, die Ausübung des Sports heutzutage Wenn Sie Sport treiben, dann ist es meines Erachtens in erster Linie aus freiwilligen Stücken, weil man einfach Lust hat oder man ist animiert worden von Freunden, mitzumachen und plötzlich merkt man, dass es eine nette Sache ist, soweit es nicht zu anstrengend ist. Und ich weiß nicht, ob ein gesellschaftlicher Druck dahinter steht, Sport zu treiben. Es steht vielleicht ein gesellschaftlicher Druck dahinter, schlank zu sein.
Prost, auf einen schönen Abend.
Prost, Lena. Trocken. Typisch Frascati. Ach ja, Lena, aber nicht, dass du mich eben irgendwie missverstanden hast. Du hast es wirklich nicht nötig, dir Gedanken über deine Figur zu machen. Das war als Kompliment gemeint.
Dankeschön. Aber wenn meine Figur wirklich so toll ist, dann bin ich doch ein gutes Beispiel dafür, dass man das Ganze auch ohne Sport schaffen kann. Denn ich stehe nicht auf dem Hometrainer und strampte meinen Po straff. Ich muss sagen, mit diesem Schlankheitswahn kann ich sowieso nichts anfangen.
Aber es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, Sport zu betreiben. Zum Beispiel im Mannschaftssport, wie zum Beispiel Fußball. Da geht es noch um den Sport an sich und um Emotionen.
Ach, hör mir bloß damit auf. Da gibt es Geschichten, die glaubst du überhaupt nicht. Das ist ein Ball. Das ist eine Pfeife. Das sind die Fans. Und das ist die Anne. Hallo! Sie erzählt euch heute eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Wir befinden uns mitten in Moldawien, in Chișinău. Es ist ein warmer Tag im November. Das Erstligaspiel zwischen Roso und Poitečnik ist in vollem Gange. Poitečnik liegt mit 3:0 in Führung. Und plötzlich... Das Team von Poitečnik bekommt einen Elfmeter. Das war der Clubpräsident von Roso, der sofort wutentbrannt in seinen Jeep steigt. Aufgebracht über diese Entscheidung fährt Michail Makajew auf das Spielfeld. Nicht etwa, um die Mengen zu belustigen, nicht etwa, weil es Tradition ist. Nein, er macht mit seinem Jeep Jagd auf den Schiedsrichter. Die Fans sind entsetzt. Nach einigen Minuten rettet sich der Gejagte mit einem beherzten Sprung auf die Tribüne. Kurz darauf kommt die Polizei und nimmt den Clubpräsidenten in Gewahrsam. Einige Tage später spricht der Richter sein Urteil.
$2000.
Die Moral von der Geschichte? Ärgere den Schiedsrichter nicht.
Einmal für die Dame Spaghetti mit Meeresfrüchten und für den Herrn der Chefsalat. Guten Appetit.
Dankeschön.
Ein bisschen Olivenöl bitte noch, ja?
Ja, kommt sofort.
Na, dann lass ich dir mal schmecken, Lena. Guten Appetit.
Dir auch.
Ihr Öl.
Dankeschön. Du, Lena, wieso siehst du immer bloß die negativen Seiten des Sports? Sport kann dir doch so viel geben für dein Wohlbefinden, deine Gesundheit und dein Leben im Allgemeinen.
Ach ja? Was denn zum Beispiel? Erzähl doch mal.
Ja. Ich erkläre dir es am besten an einem Beispiel. Ich komme völlig erschöpft von der Arbeit. Dann schnüre ich mir als erstes meine Laufschuhe und gehe für eine Stunde joggen. Nach 20 Minuten ist die Welt wieder komplett in Ordnung. Und ich spüre, dass ich was geleistet habe. Auch wenn ich völlig ausgepowert bin. Diese Emotionen erlebe ich nur beim Sport.
Aber es ist doch nichts Tolles dabei, wenn man am Ende seiner Kräfte ist und gerade noch über die Ziellinie wanken kann.
Ja, klar, aber man muss ja nicht gleich hinterm Ziel tot umfallen. Aber bis zu seiner Leistungsgrenze muss man schon gehen. Denn in diesem Moment, da lebst du. Da lebst du bewusst, da lebst du intensiv und da lebst du den Augenblick.
Ach was. Ja, wie jetzt?
Ja, du schwebst einfach auf einer Wolke.
Ich darf hier bei mir den Extrembergsteiger Alexander Huber begrüßen, der sich unter anderem durch waghalsige Freeclimbing-Aktionen einen Namen gemacht hat, mehrere Rekorde hält und in der Kletterszene als einer der besten weltweit gilt. Alex, zuerst mal würde mich interessieren, was eigentlich deine Motivation ist, den Klettersport dermaßen intensiv zu betreiben.
Also zum Ersten ist die Motivation zum Klettern dahingehend von mir da, einfach draußen zu sein. Da kommt ja das noch hinzu, dass man dieses Sprichwort durchaus anwenden kann, über den Dingen stehen. Wenn du am Berg oben stehst und runterschaust, dann bist du halt wirklich out of the normal duties. Also da bist du halt wirklich draußen und der ganz normale Alltag, der bleibt halt unten im Tal.
Solche Stallwände hochzuklettern ist ja nicht ganz ungefährlich. Wo ist für dich vom Risiko her der Punkt, an dem du sagen würdest, so weit und nicht weiter?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. So weit und nicht weiter. Für mich ist ganz klar, wenn ich wirklich spüre, jetzt bin ich an der Grenze angelangt, da wo ich die Schwierigkeiten selbst im Griff habe, so weit gehe und weiter gehe ich nicht. Zum Beispiel, ich habe eine 10-Plus-Tour letztes Jahr Frisolo geklettert und da habe ich für mich ganz genau gespürt, das war die Grenze des für mich Machbaren. Ich habe genau gespürt, ich kann das so weit klettern, ich kann es auch dann Frisolo für mich vertreten. Aber ich würde diese Aktion nicht einmal 3 oder 4 Mal in der gleichen Art in mein Leben wiederholen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da reicht es einmal in mein Leben, erlebt und überlebt und es ist gut so. Das ist weniger jetzt vom mathematischen Standpunkt her zu sehen, aber die Wahrscheinlichkeitsrechnung greift hier wirklich ein. Weil wenn es hochriskant ist, dann geht es schon 2 oder 3 Mal gut. Aber sicher keine 10 oder 20 Mal. Und da gehört einfach der gesunde Menschenverstand dazu, der sagt, bis dahin und nicht weiter.
Du hast also beim Klettern deine Grenzen schon durchaus bis ins letzte, ja, ad extremum ausgelotet. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das rein psychologisch so könnte. Ich meine, wenn man da in so einer Wand über dem Abgrund schwebt, hat man da nicht unheimliche Angst, ja, Todesangst?
Weil wenn du in diesem Moment an dein Leben hängst, dann wirst du vielleicht verloren haben. Sobald du wirklich an dein Leben hängst und nicht die Fähigkeit besitzt, im rechten Moment loszulassen, jetzt im übertragenen Sinne, nicht im reellen Sinne, dann wirst du natürlich in dieser Situation extrem nervös sein. Dann wirst du genau aus dieser Angst vor diesem Abgrund, der jetzt unter dir ist, eine Nervosität entwickeln, eine Panik, die dich genau dazu bringt, dass du die Vorstellung hast, du hängst jetzt an diesen 2 Griffen, kannst den nächsten Kletterzug nicht machen. Und was passiert, wenn ich den nächsten Kletterzug nicht machen kann? Ist ganz klar. Ich verliere die Kraft und irgendwann geht's runter. Dann kommt dieser freie Fall. Sagen wir zuerst lautlose Fall, bis er dann aus ist.
Worum geht's denn eigentlich genau, wenn man sich in so heikle Routen reinwagt? Um den Kick, alle Grenzen zu sprengen und seine eigene Angst zu besiegen?
Nein, es ist ganz sicher kein Kick, weil man viel zu lange daran hinarbeitet. Ich bereite mich monatelang darauf vor und ich kann es vielleicht aus einer anderen Erfahrung in meinem Leben erklären. Das war, als ich die Hauptdiplomsprüfung zur Physik gemacht habe. Ich habe mich insgesamt 6 Monate darauf vorbereitet und habe dann die Prüfung gemacht und bin halt dann einfach raus aus dieser Prüfung und von mir war einfach alles ruhig. Und dieser Moment ist dann so eindrucksvoll, dass du definitiv alles um dich herum vergisst. Das ist in diesem Moment einfach scheißegal. Und das sind wirklich so Momente, wo es, das sagen ja heute Psychologen, glaube ich, der Flow, da wo man richtig im Flow ist, da wo einfach alles nur so dahin geht und da brauchst du keine Gedanken machen, was heute, gestern oder morgen ist. Es ist einfach nur das Jetzt. Nur das Jetzt. Und genau diesen Moment, den habe ich mit Sicherheit bei meinen ganzen großen Bergsteigeraktionen jeweils erlebt. Da wo du einfach raufkommst oder da wo du deine Sache beendest und weißt, das war einfach super geil und du hast lange darauf hingearbeitet und jetzt hast du es.
Wow, anscheinend bist du mit deinem Klettersport ja echt glücklich und hast wahnsinnigen Spaß dabei, aber zuletzt würde mich noch interessieren, wann der Sport für dich aufhört, Spaß zu machen.
Wann hört Sport auf, Spaß zu machen? Ja, mei, wenn ich jetzt natürlich oben am Berg bin und brutal friere, dann macht es in dem Moment keinen Spaß. Trotzdem macht es dann Spaß, wenn man drunten ist und dann einfach wieder das Ganze überstanden oder weiß, man hat es einfach eine richtig geile Sache gemacht und jetzt hast du es.
Das war wirklich sehr lecker. Hat es dir auch geschmeckt?
Ja, doch. Mein Salat war köstlich. Und diese Pute war ganz besonders zart. Na dann, zum Wohl.
Tom.
Lena, auf uns.
Ich hab da noch mal drüber nachgedacht. Wenn man sich beim Sport in einen Rausch begibt, verliert man dann jegliches Gefühl von Scham und Scheu? Tut man da wirklich alles, um Erfolg zu haben?
Solche fanatischen Leute gibt es, aber das ist ein geringer Teil, denke ich.
Ja, klar. Aber trotzdem gibt es genug Menschen, die das so machen. Und die stressen sich so weit in die Sache rein, dass sie wirklich alles um sich herum vergessen und ihnen nichts mehr peinlich ist. Man könnte manchmal meinen, diese Menschen sind schizophren. Zum einen zurückhaltend im normalen Leben. Zum anderen erkennt man sie beim Sport nicht wieder und sie entwickeln fast eine zweite Natur. Manche empfinden scheinbar eine wahnsinnige Lust daran, Sport zu treiben und sich dabei zu quälen.
Ja, Lust und quälen, ja, doch, das mag schon sein.
Das Stöhnen. Erstens, Ausdruck des sexuellen Lustgefühls beim Liebesspiel. Zweitens, Ausdruck der körperlichen Anstrengung bei sportlicher Betätigung. Die russische Wimbledon-Siegerin Maria Sharapova überzeugt durch ein attraktives Äußeres, ihr sportliches Können und ihren kommerziellen Erfolg. Doch ebenso bekannt ist sie als lauteste Tennisspielerin der Welt, nicht immer zur Freude ihrer Konkurrentinnen. Mit 86,3 Dezibel ist sie immerhin so laut wie eine handelsübliche Bohrmaschine.
Ich denke, du darfst nicht von Einzelnen auf alle Sportler schließen.
Ja, vielleicht hast du recht. Man sollte ein Problem immer von verschiedenen Seiten betrachten. Ich glaube, es ist aber unheimlich schwer, die Vorurteile mancher gegen Sport abzubauen. Es wird immer verschiedene Standpunkte und Ansichten geben. So, ich denke, nun haben wir aber wirklich genug über Sport geredet. Lass uns doch mal zu einem anderen, vielleicht spannenderen Thema übergehen. Oder was meinst du, Tom?
Stimmt, da hast du recht. Was hast du denn eigentlich für Hobbys?
Das, wenn ich dir erzähle. Das glaubst du mir nie.
Weil wenn du in diesem Moment an dein Leben hängst, dann wirst du vielleicht verloren haben.
Wenn man sich anders ernährt, dann wacht das Gehirn auf.
Es ist definitiv eine Sucht.
Durch die Bewegung fühle ich mich frei, habe ich Zeit.
Wann hört Sport auf, Spaß zu machen?